Ich weiß nicht, ob ihr schon angekommen seid bei diesem Thema Gebet. Es ist nicht ganz einfach, wenn man Musik und Predigt macht, aber es ist mehr so eine Notlösung, weil wir zu wenig Musiker haben. Also die, die gerne mal Musik machen würden, meldet sich unbedingt bei Andrea. Wir brauchen immer wieder Leute. Aber einen Effekt hat es gleich. Ich mache nie so intensiv Worship, wie wenn ich da vorne spiele, nach irgendwie einem halben Jahr wieder, wo ich mich vorbereiten muss, wo ich die Lieder zuerst hören muss und genau wissen, um was geht's beim Lied. Und manchmal tut das nicht schlecht, wenn man so anders in ein Lied eintaucht. Ich glaube, alle, die Worship machen, können mitfühlen, was ich meine. Wenn man am Sonntag hierher kommt, vielleicht noch mit den Gedanken an Stress, den man morgen hatte, dann singt man die Lieder. Und eigentlich singt man wirklich einfach die Lieder. Aber sich mal bewusst sein, was man singt. Wir haben es gerade gesungen, mehr von dir und weniger von mir. Ist das wirklich euer Ernst? Wollt ihr das wirklich? Wir wollen heute Morgen ein Gebet anschauen, wo wir manchmal vielleicht auch einfach beten, ohne uns bewusst zu sein, wollen wir das wirklich. Der Stefan hat es gesagt, wir sind in einer Predigtserie über das Thema Gebet, das dein Leben verändert. Und wir können ja meinen, Gebet, das kennen wir. Also die schon lang gläubig sind, die schon jahrelang beten, könnten meinen, also ich weiss, wie es funktioniert. Aber spätestens, wenn aber der Pastor irgendwo so in einen Hauskreis hineinkommt und es heisst, ah, der Pastor ist du, könntest du noch für uns beten, dann merke ich, Gebet ist etwas, was man manchmal gerne so ein bisschen an Profis abgibt, aber selber, wie steht es mit unserem eigenen Gebet? Wir haben den Untertitel gewählt auf unserem Flyer, erlebe, wie Gebet dein Leben verändert, eine Predigtserie voller Hoffnung und Teufel, und ich hoffe, dass zu dem darf kommen in deinem Leben. Wir starten heute Morgen mit dem Titel «Einfach reden, Gebet ist Beziehung». Und jetzt komme ich mit einem Thema, das vielleicht manchmal eben nicht einfach reden ist, sondern mehr ein Aufsagen von einem eingeübten Gebet. Gebet soll nicht eine Pflichtübung sein, die wir uns antrainiert haben als Christen, sondern es soll ein stärkendes und ermutigendes Gespräch mit Gott sein. Der Stefan hat gesagt, manchmal ist das gar nicht so einfach. Ich bete manchmal auch, Gott, ich möchte dich spüren, weil sehe, tue ich dich auch nicht. Es ist manchmal nicht so einfach, zu einem allmächtigen Gott zu reden und ihn sogar unseren Vater zu nennen, wenn wir ihn nie sehen. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch ihn auch noch nie akustisch gehört haben. Und genau so ist es den Jüngern auch gegangen. Nicht ganz genau so, aber so ähnlich. Und sie haben die einmalige Gelegenheit genutzt und haben der Sohn von Gott persönlich gefragt, wie sollen wir beten? Ich finde das eine geniale Frage, die die Jesus gestellt haben. Und Jesus hat ihnen ein Gebet gelehrt und hat gesagt, betet so. Wir wollen heute Morgen das Gebet anschauen, das Jesus als Beispiel seinen Jüngern gegeben hat, das als Beispiel auch für uns heute dienen soll. Dabei wollen wir erkennen, dass es nicht auf die richtige Formulierung ankommt, sondern auf unsere Beziehung und auf unser Herz. Es geht ums Unser Vater. Und ich weiss nicht, was du für eine Beziehung zu dem Unser Vater hast. Meine Beziehung, wenn ich so an meine Kindheit zurückerinnere, ist, die Leute stehen auf, werden total ernst, schauen vorab, es ist nicht mehr zum Lachen, jetzt gilt es ernst. Und jetzt sagen wir den Vers auf, den wir alle auswendig gelernt haben. So war für mich das immer. Und für mich war es immer ein komisches Gefühl, wenn man irgendwo in der Kirche das unser Vater betet hat. Ich habe es das mal ein bisschen anders gemacht. Ich hatte diese Predigt schon letzten Sonntag in Zürich, wo der David ja da war. Und nach dem Gottesdienst kam jemand zu mir und sagte, ich habe mit diesem Gebet bis jetzt nichts anfangen. Wir finden, wir beten dort Sachen, die ich persönlich nicht wirklich beten kann. Fängt schon an bei unser täglich Brot, gib uns heute. Wir haben ja alle genug. Und ich hoffe, dass ich heute euch irgendwo anpolle, wenn ihr vielleicht ähnlich denkt, dass ihr einen ganz neuen Zugang zu diesem Gebet bekommt. Bei mir hat es schon angefangen, weil es ist speziell, manchmal gibt es ja so ein Thema, das man ausliest und darüber predigt und dann begegnet dem das immer im Alltag. Ich lese im Moment ein Buch, dort geht es überhaupt nicht ums Gebet. Aber letzte Woche war im ersten Kapitel genau das Gebet beschrieben gewesen und er hat seine Beziehung zu dem Unser Vater geschrieben, was mich mega krass gedacht hat. Oder ich war letzte Woche an einer Sitzung gewesen und dann hat einer vor der Sitzung gefunden, wenn wir nicht noch miteinander so Unser Vater beten. Ist noch nie in dieser Sitzung vorgekommen, aber an diesem Morgen schon. Und dann habe ich mir gesagt, hey, Gott begegnet mir mit diesem Gebet. Und ich habe die letzten Wochen zwischendurch angefangen, mit dem Unser Vater zu beten. Ich hoffe, ich kann euch heute ein bisschen Inspiration geben, wie man das auch machen kann. Es geht nicht darum, dass ihr das Versli jeden Tag sagen, wenn ich das so darf sagen, das soll nicht abschätzig tönen. Aber manchmal sagt man sie auch wirklich einfach auf. Ich möchte, dass wir einen neuen Zugang zu diesem Text bekommen. Und darum lese ich jetzt euch den Text auch nicht aus der Luther-Übersetzung vor, den, den wir alle auswendig können, oder auch die meisten, sondern ich lese ihn aus einer modernen Übersetzung. Und ihr merkt, wenn man dann mitliest, muss man aufpassen, dass man nicht über Wörter stolpert. Es gibt dem vielleicht einen anderen Bezug zu diesem Text. Ich lese aus Matthäus Kapitel 6, die Verse 9 bis 13. «So sollt ihr beten, sagt Jesus. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dir gehört das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.» Unser Vater wird also von Jesus ganz persönlich als Vorbild für unser Beten gegeben. Das kurze, aber eigentlich, wenn wir so drüber schauen, trotzdem extrem tiefgründige Gebet enthalten, sowohl Anbetung, wo wir Gott gross machen, wo wir ihm dergeben, aber auch ganz konkrete Bitten. Oft wird es, wie gesagt, auswendig aufgesagt, ohne sich bewusst zu sein, was beten wir da eigentlich genau. Jesus geht es bei diesem besonderen Gebet um die Nähe zu unserem himmlischen Vater. Denn Gebet ist in erster Linie Beziehung. Das Gebet besteht aus 7 verschiedenen Bitten. Und die wollen wir heute Morgen ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir das aber tun, wenn wir uns bewusst werden, zu wem beten wir denn eigentlich? Zum himmlischen Vater. Unser Vater im Himmel. So fangen wir alle das Gebet an. Manchmal spricht man auch vom Vater unser und nicht vom unser Vater. Einfach nur, um das auch noch zu klären, ist eigentlich ganz ein einfacher Grund. Das Gebet ist aus dem Griechischen oder je nach Bibel aus dem Lateinischen übersetzt worden. Und dort ist unser nicht Vorvater geschrieben, sondern Nachvater. Und wahrscheinlich ist das so von den ersten Christen einfach so übernommen worden, dass der Titel halt unser Vater und nicht Vater unser und nicht unser Vater geblieben ist. Aber es hat nicht, oder ist nicht wichtig, in welcher Reihenfolge dass man das nennt. Hast du dir schon mal überlegt, warum dass wir eigentlich unser sagen? Ihr merkt mir schon beim ersten Wort an. Schon beim ersten Wort stolpere ich. Weil nur 3 Verse vor dem Gebet sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 6, «Wenn du betest, gehe an einen Ort, wo du allein bist, schließe die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater.» Und jetzt beten wir einfach unser Vater. Warum tun wir das eigentlich? Und auch alle anderen Bitten sind nicht ihr «Gib mir heute mein tägliches Brot», sondern «Gib uns», also immer in Wir-Form gewählt. Wer hat sich das schon mal überlegt, warum wir das machen? Ich mir auch nicht. Aber machen tun wir es. Aber wenn doch Jesus sagt, gang in stille Kämmerli, heisst es doch, dass wir... Ich möchte es ganz einfach auflösen. Jesus macht damit deutlich, wer zu Gott betet, der betet nie für sich selber. Sondern da sind ganz, ganz viele Christen um uns herum, die mit uns beten. Er hat das unser Vater zwar uns persönlich gegeben, aber er hat es allen Christen gegeben. Und wir beten das als ganze Christenheit, als Volk Gottes, als Gemeinde, als weltweite Kirche. Das Gebet stellt uns in Gemeinschaft mit allen anderen Gläubigen. Und das ist Jesus so wichtig, darum betont er das hier auf diese Art. Zudem ist nach meiner Meinung Christsein nie eine Privatsache. Jesus hat nie gesagt, verkriecht euch in euer Kino und bleibt dort zusammen, bis ich wiederkomme, sondern geht raus. Euer Glaube soll sichtbar sein. Ihr seid ein Licht in dieser Welt. Also Christsein ist etwas, das nach aussen soll strahlen. Unser Vater drückt aus, ich bin nie allein. Ich bin nie allein in meinem Glauben. Ich bin immer ein Teil von der Familie von Gott, auch vielleicht dann, wenn ich mich alleine fühle. Zudem meint Jesus mit dem stillen Ort auch nicht, dass wir immer nur für uns ganz allein beten sollen. Wo an anderen Stellen sagt er, dort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Also betet miteinander. Das stille Ort kann vielleicht eher, wenn man es vor allem im Kontext anschaut, auf unsere Herzenshaltung hindeuten. Du sollst nicht prahlerisch vor den anderen zeigen, wie schön und gut du kannst beten. Aber manchmal haben wir schon den Eindruck, wir sollten schön beten können. Nein, du darfst ganz einfach, wie du bist, wie du in deinem stillen, kleinen Kämmerli würdest beten, darfst du zu Gott beten, auch in der Gegenwart der anderen Menschen. Und mir denkt, es hat etwas extrem Heilsames. Ich darf wissen, auch wenn ich mich einsam fühle, wenn ich vielleicht wirklich einfach in meinem stillen, kleinen Kämmerli alleine bin, bin ich doch nie allein. Gott hat versprochen, dass er uns Engel an unsere Seite stellt. In gewissen Bibelübersetzungen heisst sogar, ein Heer von Engeln haben wir an unserer Seite. Und wenn wir in die Offenbarung schauen, dann machen die Engel die ganze Zeit nichts anderes, als Gott anbeten und mit uns zu Gott beten. Also, auch wenn du ganz allein bist, darfst du wissen, du bist nicht allein. Da beten andere, vor allem Engel, unsichtbar mit. Wenn ich unser bete, dann verändert das oft auch in mir etwas. Es geht nicht in erster Linie um mich. Gib mir, mach, dass ich kann. Tu, hilf mir. Wir beten ja eigentlich vielleicht manchmal doch ein bisschen zu oft so, als es einfach um uns dreht. Wenn ich unser bete, dann beziehe ich andere mit ein. Und dann formuliere ich vielleicht auch meine Bitte ein bisschen anders. Es verbindet mich auch in meinem stillen Kämmerli mit anderen. Ich bin geistlich mit Millionen von Christen verbunden, die auch zu unserem Vater im Himmel beten. Wir gehen zum nächsten Wort, Vater. Und schon dort gibt es den nächsten Konflikt. Ich weiss nicht, was ihr für Empfindungen habt, wenn ihr das Wort Vater hört. Wer ein positives Bild vom irdischen Vater hat, für den fällt es nicht so einfach, Gott als seinen eigenen Vater zu bezeichnen. Wer aber vielleicht negative Erfahrungen oder vielleicht gar keine Erfahrungen mit seinem Vater hat, für den ist das irgendwo durch schwierig, Gott als Vater zu nennen. Wie auch immer deine Erfahrung mit deinem irdischen Vater sei, es geht um die besondere Beziehung, die wir zu Gott dürfen haben. Wir dürfen zu Gott kommen wie ein Kind. Einfach, natürlich, ohne Angst zu haben und auch ohne irgendwelche Förmlichkeiten. Auch wenn Gott ein Herrscher ist, auch wenn er König ist, müssen wir nicht die ganzen Gepflogenheiten einhalten, sondern wir dürfen, wie wir sind, zu Gott kommen. Ich muss mir die Gemeinschaft bei Gott nicht verdienen. Ein Kind muss sich die Eltern auch nicht verdienen, sondern sie sind einfach. Und so dürfen auch wir einfach Kind von Gott sein. In Johannes Kapitel 1, Vers 12 heißt es, all denen aber, die, und da ist Jesus gemeint, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Christen sind also Gottes Kinder. Das bestätigt Jesus in dem, dass er jetzt uns auffordert, wir sollen Gott nicht irgendwie als Herr oder als Herrscher ansprechen, sondern als unseren Vater. Dass wir den allmächtigen Gott so dürfen anreden, ist ein grosses, unverdientes Vorrecht. Und sind wir uns dem Vorrecht bewusst, auch wenn wir zu Gott beten, auch wenn wir vielleicht in einer Krise stecken und Gott fragen, wieso lässt du das zu? Im Alten Testament wird Gott bereits als Vater verglichen. Und er wird als Vater vom Volk bezeichnet, aber er wird nie als Vater angesprochen. Durch Jesus wird der Zugang zu Gott ganz neu geschaffen. Wir haben einen direkten Zugang zu Gott und wir dürfen ihn Vater nennen. Das gibt es in keiner anderen Religion als bei uns. Nur durch Jesus können wir Gott mit Vater ansprechen. Wir schauen jetzt in diese sieben Bitten hinein. Und dann wird als erstes auffallen, in den ersten drei Bitten beten wir dafür, dass Gott zum Zug kommt. Und ich finde das genial, wenn wir das Gebet so anfangen. Es geht nicht in erster Linie um mich, sondern es geht um Gott. Wir starten mit der Bitte, geheiligt werde dein Name. Im Himmel ist das kein Problem, dass der Name von Gott geheiligt wird. Denn dort passiert das jeden Tag, rund um die Uhr. Gottes Name soll aber auch hier bei uns Menschen auf der Erde geheiligt werden. Das hat auch wieder so ein bisschen Konflikt in sich, denn Gottes Name ist in sich eigentlich schon heilig. Wir können den Namen von Gott nicht noch heiliger machen, als er schon ist. Die Bitte meint also ein bisschen etwas anderes. Sie meint, sorgen wir dafür, dass die Name als heilig hier auf dieser Erde anerkannt und geehrt wird. Dass er heilig behandelt wird. Es bedeutet auch, dass wir entsprechend von seinem Namen leben sollen und so seinem Namen ehren. Gottes Name heiligen bedeutet, ihn nicht missbrauchen. Nicht Gott kleinreden, sondern ihn mit Respekt und Liebe zu behandeln. Die Bitte steht auch in einem gewissen Zusammenhang mit dem zweiten Gebot von den 10 Geboten, was heisst, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Nur, dass es hier positiv formuliert wird. Wir bitten Gott, dass er das durch die Kraft vom Heiligen Geist in uns bewirkt und auch durch uns bewirkt. Wenn wir also beten, geheiligt werde dein Name, bitten wir eigentlich darum, dass Menschen Gott so sehen, wie er wirklich ist. Heilig, gerecht, gnädig, liebevoll. Dass Gott geehrt wird in der Gemeinde, in meinem Alltag, in meinem Umfeld. Der Martin Luther hat es folgendermaßen erklärt. Gottes Name ist zwar an sich selbst heilig, wir bitten aber in diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Wenn ich das ganz praktisch im Gebet mit meinen eigenen Worten tue, in Ehre, in gross mache, dann verändert das auch in mir etwas. Es verändert meine Motivation im Leben. Es verändert meine Motivation, vielleicht auch in der Gemeinde mitzuschaffen und so weiter. Wir kommen zur zweiten Bitte. Dein Reich komme. Reich Gottes ist nicht irgendein geografisches Land, wo er herrscht, sondern es ist seine Herrschaft, die er auf dieser Welt aufrichtet. Im Reich ist es so, dass das Reich geprägt wird von dem, was drin herrscht. Und wenn wir im Moment so ein bisschen die Welt anschauen, dann fällt das extrem auf. Da gibt es Diktatoren, die unterdrücken ihr Land und das ganze Land geht kaputt. Im Reich von Gott, da herrscht Gott persönlich und Gott prägt sein Reich. Und er soll so prägen auf dieser Erde. Wenn wir also bitten, dass sein Reich kommen soll, dann ist das auch ein Bitte, dass er die Welt prägen soll. Mit seiner Art, wie er ist. Gottes Reich zeichnet sich aus, dass dort Liebe, Freude, Friede, Respekt, Barmherzigkeit und Gnade herrscht. Und das soll auch bei uns gelebt werden, wenn wir das so beten. Das Reich von Gott ist nicht nur eine zukünftige Hoffnung, sondern wir können mithelfen, dass es schon hier auf dieser Erde aufgerichtet wird. Sind wir uns bewusst, dass wir bitten, dein Reich soll kommen, dass das nicht einfach so eine Abgabe von der ganzen Verantwortung an Gott ist, sondern dass das uns mit in die Verantwortung zieht. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er meint damit, dass mit ihm das Reich von Gott in dieser Welt eigentlich angefangen hat. Und durch seinen Geist soll das Reich weiter in uns sich ausbreiten. Wenn wir also beten, dein Reich komme, dann öffne ich mich ganz bewusst für Gott. Vielleicht kann ich es auch in meinen eigenen Worten formulieren, indem dass ich sage, Herr, regier du in meinem Herz. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Du sollst durch mich sichtbar werden in dieser Welt. Ich sehne mich nach so einem Reich auf dieser Welt. Gerade im Moment, wenn man so in die Welt schaut und die vielen Kriege sieht, wie da Menschen andere einfach umbringen und kaputt machen. Ich sehne mich, dass Gott die Welt prägt. Mit seinem Frieden, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Heilung. Und darum tut es gut, dass wir das immer wieder beten. Die Bitte sagt aber auch, Herr, komm bald und vollend dein Reich auf dieser Erde. Wir kommen zu der dritten Bitte. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn man das einfach so leichtfertig betet, ist das ein bisschen gefährlich. Was, wenn Gott das Gebet erhört und sie wollen wirklich auch in meinem Leben tut? Jesus hat genau gleich so betet im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung. Dein Wille geschehe, und wir sehen, was mit ihm passiert ist. Jetzt könntest du vielleicht sagen, ja, ich habe ja bei Gott eh keine andere Wahl. Gott tut ja eh, was er will. Aber ich glaube es nicht ganz, dass es so ist. Sondern es geht um unsere freiwillige Annahme vom Willen von Gott. So hat auch Jesus sich im Garten Gethsemane ganz bewusst Gott hingegeben. Er hätte sich auch anders entscheiden können. Er hätte aufstehen und gehen und die ganze Geschichte wäre anders rausgekommen. Aber er hat sich bewusst dem Willen von Gott hergegeben. Und das dürfen wir und sollen wir auch tun. Wir sollen uns nicht gezwungen fühlen, den Willen von Gott zu tun, sondern darauf vertrauen, dass Gottes Willen immer besser ist als unsere eigenen Pläne, als unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse. Aus dem Vertrauen heraus, dass Gott das Beste für unser Leben will, dass Gottes Willen immer besser ist, entsteht eine innige, tiefe Beziehung. Und um das soll es gehen. So wie Gottes Willen im Himmel selbstverständlich passiert, so soll er auch auf dieser Erde, in meinem Leben, durch mein Leben, durch geschehen. Wir bitten also nicht um unsere eigenen Wünsche und um unsere eigenen Anliegen, sondern darum, dass Gottes Willen in Erfüllung geht. Aber jetzt stellt sich die nächste Frage, was ist denn eigentlich der Wille von Gott? Was, wenn wir diesen Willen nicht so akustisch mitbekommen, was sollen wir denn tun? Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 6 im Vers 40, denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen, an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tag auferwecke. Also Jesus sagt ganz klar, was der Wille von Gott ist. Der Wille von Gott ist Rettung, Vergebung und ewiges Leben. Der Wille von Gott ist nicht, dass du mehr musst arbeiten, dass du mehr musst Bibel lesen, sondern er möchte die ganze Menschheit retten. Und wir dürfen ihm dabei helfen. Mit dieser Bitte beten wir, ich will den Weg erkennen, den Gott für mich vorbereitet hat. Den, den er für mich geplant hat. Dort drauf will ich gehen. Und das wird dazu dienen, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen Vergebung bekommen und dass Menschen das ewige Leben bekommen. Es soll nicht nur bei diesen Worten bleiben, ich will die Wille tun, sondern wir sollen uns auch bemühen, herauszufinden, was das für uns ganz persönlich bedeutet. Was ist der Wille von Gott für mich ganz persönlich? Das ist nicht immer ganz einfach. Aber wenn man das wirklich schafft, Gottes Wille zu erkennen und auch zu tun, dann setzt das unglaublich frei. Und dann macht unser Leben unglaublich viel Sinn. Auch vielleicht dort, was schwer ist und irgendwo sinnlos aussieht. Ich habe das zum Beispiel bei jedem Stellenwechsel als Pastor unglaublich erleben können. Susanne und ich, wir haben am Anfang von unserem Dienst gesagt, wir gehen dort her, wo Gott uns herführt. Insgesamt habe ich aber immer zu Gott gebetet, wenn du mich in ein Land führst, wo man irgendwie Chinesisch oder so redet, bist du selber schuld. Weil dann werde ich so lange haben, bis ich die Sprache kann, das lohnt sich nicht. Und ich glaube, Gott hat das Gebet irgendwo ernst genommen. Wir haben aber am Anfang gedacht, wir gehen nach Österreich, weil wir haben dort Not gesehen von diesen Gemeinden, die zu wenig Mitarbeiter haben. Und Gott hat uns nicht dorthin geführt. Bevor wir hierher gekommen sind, haben wir gedacht, Gott führt uns zurück ins Bernbiet, weil die verstehen uns einfach am besten dort. Und Gott hat uns auf Zürich geführt. Und wir haben festgestellt, die verstehen uns irgendwie auch. Ich habe das cool gefunden, auch wenn wir manchmal unsere Vorstellungen hatten, haben wir offen sein für das, was Gott tut. Und wir haben festgestellt, es ist immer besser rausgekommen. Also die Gemeinde, die wir im Kopf hatten, bevor wir hier auf Kloten kamen, ich glaube, das wäre nicht eine gute gewesen. Also sie ist gut gewesen, aber nicht die richtige für uns. Und wir fühlen uns da unglaublich wohl und sind dankbar, dass wir das gemacht haben, was Gott gesagt hat. Und so möchte ich euch ermutigen, fragt Gott. Auch wenn ihr eure eigenen Wünsche habt, dürft ihr Gott sagen, aber dann geht der Weg, den Gott euch führen möchte. Es kann manchmal Angst machen, das so zu bitten. Die Wille soll geschehen und nicht meine. Weil wir geben unglaublich viel Kontrolle von uns weg, wenn wir das wirklich ernst meinen. Der hat es nicht mehr im Griff, was hergeht. Also ich muss noch jetzt damit rechnen, dass ich irgendwann in Afrika lande, wenn ich das durchziehe. Aber ich möchte es abgeben, weil es unglaublich frei macht. Denn der Weg von Gott und der Will von Gott ist immer der beste für unser Leben. Da braucht es aber Vertrauen. Und darum ist Gebet unglaublich eine Beziehungsarbeit. Wenn ich Gott das sage, dann muss ich ihm vertrauen, dass er es gut meint mit mir. Wir gehen zu den nächsten vier Bitten. Während bei den ersten drei Bitten darum gegangen ist, dass Gott zum Zug kommt, geht es bei den nächsten vier Bitten darum, dass Gott sichtbar und spürbar wird in unserem Alltag und in unseren ganz alltäglichen Bedürfnissen. Wir fangen an mit der Bitte, die ich schon erwähnt habe. Gib uns heute unser täglich Brot. Brot war zu der Zeit von Jesus ein Grundnahrungsmittel. Die haben unglaublich viel die Fladenbrot gemacht und das war so ein bisschen als ihr Grundnahrungsmittel. Aber wenn man vom täglichen Brot redet, dann meint man ja nicht nur das Essen, sondern man meint auch das Trinken, man meint vielleicht auch die Kleidung, die Wohnung, unsere Gesundheit, die Arbeit, eigentlich alles, was wir zum täglichen Leben brauchen. Und jetzt sagt Jesus, ihr dürft Gott vertrauen, dass er euch versorgt. Und das dürft ihr ihm auch sagen in dieser Bitte. So sagt Jesus, nachdem er den Jüngern, dass unser Vater gelehrt hat, wir sollen uns nicht sorgen. Denn der himmlische Vater, der weiss genau, was wir brauchen. Aber es geht hier um das Nötigste. Es geht nicht darum, was wir uns alles wünschen oder was wir gerne hätten. Gott kann uns unglaublich viel mehr geben als nur das Nötigste, aber um das geht es hier nicht wirklich. Jesus lehrt uns, bitte heute um das, was du heute unbedingt brauchst. Es geht auch nur um das Heute. Und nicht um einen grossen Vorrat anzuhäufen, damit wir uns die nächsten Tage nicht mehr Sorgen machen müssen. Ich funktioniere voll so. Ich gehe am Ende einkaufen, so richtig viel, dass es die ganze Woche reicht. Ich merke, meine Frau macht das ein bisschen anders. Die geht lieber jeden Tag frisch einkaufen, dass sie frische Früchte und frisches Gemüse hat. Und Jesus wünscht uns, dass wir das so machen beim Gebet. Dass wir nicht einfach einmal unsere Vorräte auffüllen, sondern dass wir jeden Tag kommen. Das erinnert uns auch an das Manna in der Wüste, wo wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 16, nachlesen können. Da gibt Gott den Israeliten jeden Tag das Brot vom Himmel. Jeden Tag. Und er sagt, sammelt so viel, wie ihr für einen Tag braucht. Aber nur für heute. Nicht für die nächsten Tage. Denn am nächsten Tag ist das, was sie gesammelt haben, alles kaputt gewesen. Und sie mussten lernen, wir müssen darauf vertrauen, dass Gott uns immer das gibt, was wir brauchen. Und so sollen wir Gott auch vertrauen, dass er uns jeden Tag das gibt, was wir brauchen. Es lohnt sich nicht, sich Sorgen zu machen für morgen, weil Gott gibt dir heute, was du für heute brauchst. Und das, was du für morgen brauchst, hat er schon parat, aber er gibt dir es erst morgen. Erst, wenn wir von diesen täglichen Sorgen oder vielleicht wöchentlichen Sorgen loswerden, sind wir frei dafür, für das, was Gott in unserem Leben möchte tun. Darum füllt eure Speicher nicht mit dem, was Gott für euch parat hat, sondern lasst sie frei für das, was Gott euch heute schenken möchte. Man kann das Ganze aber auch noch auf eine andere Art sehen und ich finde das eigentlich noch einen genialen Nebeneffekt. Jesus sagt von sich in Johannes Kapitel 6, Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Wenn wir also um das tägliche Brot beten, beten wir nicht nur um unser Essen, sondern wir beten um eine tägliche Portion von Jesus. In dieser Bett steckt also die alte Gegenwart von Jesus mit drin. Wir brauchen täglich die Nähe und die Unterstützung von Jesus und darum sollen wir jeden Tag neu beten und uns öffnen für ihn. Wir kommen zur nächsten Bitte. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Da ist ein leichter Konflikt in dieser Bitte, aber auch eine unglaubliche Herausforderung. Schuld meint alles, mit dem wir Gottes Willen verfehlen. Gedanken, Worte, Taten, aber vielleicht auch Unterlassungen, dass wir etwas nicht machen, was wir hätten sollen tun. Es ist wie eine Schuld im finanziellen Bereich. Etwas, das wir nicht zurückzahlen können. Wie wir es beim Sündenfall im ersten Buch Mose gesehen, entsteht der Schuld ein Bruch zwischen mir und Gott. Bei der fünften Bitte geht es also darum, dass die Trennung zwischen mir und Gott überwunden wird. Dass ich wieder einen direkten Zugang zu Gott habe. Der Sünd, wo wir jeden Tag machen, entsteht ein Bruch. Und in der Bitte bitten wir, dass Gott den Bruch wieder beseitigt. Wir beten also, Herr, begleich meine offene Rechnung. Schenk mir Vergebung. Schenk mir einen neuen Zugang zu dir. Und dann kommt die Herausforderung. Das ist ja alles noch einfach. Aber wir beten weiter, wie auch wir denen vergeben, die uns schuldig geworden sind. Das zeigt, wer Vergebung erlebt, kann sie auch und soll sie auch weitergeben. Weil Gott uns vergibt, sollen auch wir loslassen, was andere an uns da haben. Vergebung empfangen und vergeben gehört untrennbar zusammen. Jesus sagt sogar, wer nicht vergibt, dem kann Gott auch nicht vergeben. Und das ist ein bisschen der Konflikt, weil man sagt ja, Gott vergibt einfach. Wir müssen nichts dafür tun und trotzdem müssen wir vergeben, dass Gott uns vergeben kann. Ich löse das bewusst nicht auf. Bei Gott gibt es Sachen, die wir nicht erklären können, aber wichtig ist, dass wir es verstehen. Ich bringe also mit dieser Bitte meine Schuld vor Gott, aber gleichzeitig bitte ich Gott auch, hilf mir, dass ich meinen Mitmenschen vergeben kann. Denn bei Gott ist in der Bitte um Vergebung immer auch die Bereitschaft, anderen zu vergeben, enthalten. Das Bekenntnis, dass ich schuldig bin, aber auch, dass ich es alleine nicht schaffe, meinen Mitmenschen zu vergeben, soll meine Beziehung zu Gott wieder stärken, soll sie enger machen. Es schützt mich vor Bitterkeit, vor Groll und vor Rachegedanken, wenn ich loslasse. Das, was ich falsch gemacht habe, aber auch das, was andere an mir falsch gemacht haben. Wir kommen zur sechsten Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung. Auch diese Bitte enthält einen kleinen Konflikt. Denn in Jakobus 1, Vers 13 lesen wir, niemand sagt, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Wie kann ich Gott also bitten, dass er mich nicht in Versuchung führen soll, wenn er gar nicht kann versuchen? Wir müssen das Wort Versuchung ein bisschen genauer anschauen. Das griechische Wort Peirasmos, das hier mit Versuchung übersetzt wird, bedeutet auch Prüfung oder Probe. Prüfung meint eine Herausforderung, in denen sich mein Glauben oder die Stärke von meinem Glauben zeigt. Also beim Abraham zum Beispiel. Wenn er seinen Sohn hat sollen opfern, hat er damit sein Glauben oder seine Glaubensstärke gezeigt. Aber um das geht es hier nicht. Versuchung meint auch gelockt werden zum Bösen. Das kommt zum Beispiel vom Teufel. Aber auch aus unserem Herz, aus unserer sündigen Natur. In der Versuchung stehen wir in der Gefahr, vom Glauben wegzukommen. Die Versuchung, die kann von innen aus dem Mensch kommen, durch unsere Wünsche, die vielleicht nicht so gut sind. Es kann vom Streben nach Macht, Ansehen, Geld oder anderen irdischen Sachen kommen. Sie kann aber auch von außen kommen, zum Beispiel durch Krankheit, durch Sorge um andere Menschen, verletzende Erfahrungen, Sachen, die wir nicht wirklich dafür können. Aber vielleicht auch, wenn es in unserem Leben einfach rundläuft und wir so den Eindruck haben, eigentlich brauchen wir Gott gar nicht. Die Bitte meint also eigentlich, Herr, bewahre mich davor, in eine Situation hineingeraten, die mich vom Glauben wegbringt. Wir können hier auch beten, Herr, schick mich nicht in eine Prüfung, die ich nicht bestehen kann. Lass mich nicht allein, wenn Versuchungen kommen, die mich herausfordern. Hilf mir, dir treu zu bleiben, besonders in den Prüfungen vom Leben. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 26, Vers 41, bleibt wach und betet. Sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Ich glaube, im Kopf wollen wir das. Aber unser Fleisch ist schwach, unser Körper ist schwach. Darum sagt Jesus, bist wachsam und bet. Wir kommen zur siebten und letzten Bitte. Erlöse uns von dem Bösen. Mit dem Bösen ist auf der einen Seite das Böse allgemein gemeint. Das ist Sünde, das ist Leid, Ungerechtigkeit und so weiter. Aber auch der Böse, also der Satan, der Widersacher von Gott, der, der uns vom Glauben wegbringen will. Beides gehört zusammen. Wir bitten um Befreiung von der Macht vom Bösen, egal ob sie von außen, vom Teufel oder von den Umständen kommt oder von innen, von unserer sündigen Natur. Die Bibel, die rechnet ganz klar mit der Realität vom Bösen. Und sie weiss, dass der Mensch dem Teufel gegenüber unterlegen ist. Hier beten wir darum, dass Gott uns vor den Anfechtungen vom Teufel mit all seinen fiesen Tricks schützt und bewahrt. Und eigentlich gehört Bitte 6 und 7 ganz eng zusammen. Führ uns nicht in Versuchung, meint die Bitte um Bewahrung vor dem Gehen, vor dem Fall in unserem Leben. Erlöse uns von dem Bösen, meint die Bitte um Rettung, wenn wir schon mitten drinnen stehen, wenn wir schon gefallen sind. Es ist also wie so ein doppelter Schutz, den wir Gott darum bitten. Lass mich gar nicht erst in eine Versuchung reinrutschen und wenn doch, dann rett mich bitte raus. Es ist auch ein Bekenntnis. Ich kann mich nicht selber retten. Ich brauche Gottes Eingreifen in meinem Leben. Egal, ob es gut läuft oder schlecht läuft. Die 7 Bitten, die können wir auch von Gott bekommen. Aber in der Regel können wir sie nicht aus uns selber tun. Das soll auch in den letzten Worten von unser Vater sichtbar werden. Der Schlussteil, der steht nicht in allen alten Handschriften drinnen, aber die frühe Kirche hat ihn schon sehr früh in den ganzen Kontext hineingenommen und darum geht man davon aus, dass er Berechtigung hat, dass er zu diesem Gebet dazugehört. Am Schluss beten wir, dein ist das Reich. Wir merken, wir schließen mit dem den Kreis zum Anfang. Damit bekennen wir, Gott soll regieren in meinem Leben. Am Ende soll sein Wille geschehen. Dein ist die Kraft. Gott hat die Macht, unsere Bitten auch wirklich zu erfüllen, wo er mächtig ist. Dein ist die Herrlichkeit. Alles, was wir empfangen, soll zur Ehre von Gott dienen. Er soll verherrlicht werden mit unserem Leben, mit dem, was wir tun. In Ewigkeit. Es geht nicht nur um jetzt, heute, sondern es gilt auch morgen. Wenn morgen die nächsten Herausforderungen kommen, darfst du wissen, dass Gott an seiner Zusage fest hat. Und wir schließen das Gebet mit dem Wort Amen. Was so viel bedeutet wie so sei es oder so soll es sein. Aber ich finde manchmal auch, kann es wie ein Bekenntnis sein. Darauf vertraue ich. Das mache ich fest. Am Ende vom Unser Vater stehen wir nicht mit unseren Sorgen da oder mit unseren Bitten, sondern mit Gottes Kraft und seiner Herrlichkeit. Mit Anbetung von Gott. Wir dürfen alles in seine Hände legen. Denn sein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Lasst uns doch jetzt gerade aufstehen und das Gebet laut und von ganzem Herzen aussprechen. Vielleicht auch mit den Gedanken, die jetzt euch heute gekommen sind, mit den Inspirationen, die ihr vielleicht neu bekommen habt. Und nehmt das Gebet mit, vielleicht in eure stille Zeit, wenn ihr Zeit mit Gott verbringt. Und betet es mit euren eigenen Worten. Wir beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich könnte gerade stehen bleiben. Wir singen ein Lied, das gut passt zu dem Gebet. Ich bezeuge Jesus.